Es mag ein bisschen seltsam anmuten, dass ein endokrin spezialisierter Chirurg hier den ersten Vortrag hält. Jedoch, Erregung beginnt im Kopf, in diesem Fall im Hals. Und die Schilddrüsenchirurgen haben Pionierarbeit geleistet, was das Neuromonitoring betrifft. Und seit Jahren steht das Neuromonitoring im breiten Einsatz und dadurch hat sich auch eine Standardisierung ergeben, die in zahlreichen Leitlinien mittlerweile schon Niederschlag findet. Und ich darf Ihnen jetzt in den kommenden Minuten ein bisschen was darüber berichten, ohne zu sehr in Zahlen und in Details einzugehen, damit wir uns dem Zielorgan weiter unten nähern können. Warum braucht man ein Neuromonitoring in der Schilddrüsenchirurgie? Es ist landläufig bekannt, dass die Stimmbandnerven bei der Schilddrüsenchirurgie sehr gefährdet sind und auch Lähmungen der Stimmbandnerven nach der Operation die häufigsten Klageursachen in Deutschland und Österreich bei solchen Operationen sind. Wenn man jetzt unsere Daten anschaut, dann sieht man, dass, und das ist halt ein hochspezialisiertes Krankengut, selektive Patientenauswahl, schwierigere Fälle und man sieht hier, dass die vorübergehende Stimmbandlähmung in bis zu 11% der Fälle und die permanente in bis zu 1% der Fälle vorkommt. Wenn man jetzt weiter in die Peripherie geht, und hier ist eine Studie aus Deutschland, wo über 5000 Krankenhäuser der Versorgungsstufe befragt worden sind, und wenn dort ein radikales Konzept angewendet wird, sieht man, dass die permanenten Problematiken, was die Stimmbandparese betrifft oder die Gefahr für den Nerven betrifft, deutlich höher ist. Das Neuromonitoring soll aber jetzt nicht uns schützen vor Stimmbandlähmungen, das kann es nämlich nicht, sondern es soll die größte und gefährlichste Komplikation der Schilddrüsenchirurgie verhindern, nämlich die beidseitige Rekurrenzparese. Das ist eine lebensbedrohliche Komplikation. Die Patienten haben direkt nach der Extubation einen Stridor, bekommen keine Luft, müssen meistens reintubiert werden und sehr häufig endet das auch in einer Tracheostomie, die meist vorübergehend ist, aber einen langen Leidensweg für die Patienten bedeutet. Und das Neuromonitoring hat den Auftrag, genau diese beidseitigen Paresen zu verhindern. Besonders gut ist das Neuromonitoring, Sachen, für die es nicht gemacht worden ist, aber trotzdem beherrscht, ist das Mapping bei schwierigem Verlauf. Wir haben die Möglichkeit, mit unserer Sonde dem Nervenverlauf nachzugehen und so schwierige Nervenverläufe im Hals zu erkennen. Wir können laufend während der Operation den Stimmbandnerv stimulieren und zu schauen, ob er noch funktioniert. Und wir können auch, da gibt es jetzt neuere Entwicklungen, den Nervus laryngeus superior, das ist ein kleinerer Stimmbandnerv, der für die Stimmmodulation zuständig ist und von oben zum Kehlkopf wandert und auch bedroht ist durch die endokrinen Chirurgen, auch den können wir durch das Neuromonitoring entdecken und verfolgen. Kurz, wie funktioniert das? Wir haben einen Endotrachealtubus, der mit einer Elektrode versehen wird. Man sieht hier den Verlauf vom Nervus vagus und der Nervus laryngeus inferior, der hier zurückwandert und deswegen Nervus recurrens genannt wird und hier in den Kehlkopf geht. Der Verlauf direkt hinter der Schilddrüse neben der Trachea und muss von der Schilddrüse abpräpariert werden. Das läuft so, dass die Tubuselektrode, hier sieht man die Elektroden direkt am Stimmband sitzen und so die elektrischen Impulse vom Stimmband ableiten können. Hier sieht man es ein bisschen vereinfacht schematisch. Es gibt vier Kanäle, die individuell arbeiten und individuell angesehen werden können, sodass man eine möglichst genaue Ableitung hat und weniger Fehleranfälligkeit. Um den Anästhesisten die Intubation zu erleichtern, wurde so ein Videolaryngoskop angeschafft, wo die Position der Elektrode an den Stimmlippen dokumentiert werden kann. Wir messen am Anfang, ob der elektrische Gleis geschlossen ist, messen die Widerstände, die Impedanz. Und das Problem ist, dass nach der Patientenlagerung sehr oft der Tubus sich verschiebt durch die Lagerung. Dann ist die Impedanz immer noch normal zu messen, aber wir haben nachher bei der Stimulation kein Signal. Das ist eine der wichtigsten Fehlerquellen für dieses Vorgehen. Als erstes stimuliert man den Nervus vagus und hat somit eine Dokumentation, also den Beweis, dass das technische Equipment funktioniert, haben wir eine Referenzmessung als Ausgangswert und wir können auch sehen, ob vielleicht als anatomische Variation ein Nervus laryngeus non-recurrent vorliegt. Das ist eine Studie aus Innsbruck, die hier anatomisch zeigt, dass der Nerv hier fast horizontal in Richtung Kehlkopf geht, anstatt von unten hochzukommen. Hier sieht man es ein bisschen besser mit dem normalen Verlauf vom Nervus laryngeus recurrens. Hier gesehen, und wo wir hier überall eine gute Ableitung vom Nervus vagus kriegen. Und andere Variationen, hier die Verläufe von oben kommend oder horizontal, wo wir hier unten an der normalen Ableitungsstelle keine Ableitung bekommen würden. Und so können wir diese Nervenvariation schon am Anfang der Operation erkennen und den Nerv dadurch schützen. Eine neue Entwicklung ist auch die kontinuierliche Stimulation. Da wird an den Nervus vagus eine Elektrode drangelegt. Wir haben ein permanentes Monitoring der Nervenleitung mit einem Alarmton, wenn durch einen Zugschaden am Nerv, durch einen zu starken Zug an der Schilddrüse, die sich auf den Nerv übertragt, die Nervenfunktion gestört ist. Und so kann man den Zug dann nachlassen und den Nerv sehr wahrscheinlich vor weiteren Schädigungen bewahren. Wie funktioniert das nun? Das ist eine kurze Dokumentation zum Vagusmonitoring. Auf der rechten Seite, man sieht hier die Arteria carotis interna, hier sieht man die Vena jugularis und hier dazwischen der Nervus vagus und hier kommt die Elektrode und legt sich an den Nervus vagus an und es kommt zur Ableitung. Das ist auf der linken Seite, hier sieht man die Schilddrüse, die Arteria thyroidea inferior angeschlungen und hier ist der Nervus laryngeus recurrens, der stimuliert wird durch die Elektrode. So schaut das in Real-Time aus sozusagen. Es gibt verschiedene Arten von Signalausfällen, wo man genau die Stelle des Signalausfalls lokalisieren kann, wenn man den Nerv versehentlich mit der Pinzette gefasst hat oder mit einem Tupfer geschoben hat und dadurch einen Schaden erzeugt hat oder einen kompletten globalen Ausfall, wo man oft sehr lange suchen muss, um zu finden, woran dieser Ausfall liegt, ob das ein technisches Problem ist oder nicht. Und ganz wichtig, und das ist das Allerwichtigste, die abschließende Vagusstimulation erneut, wenn man mit einer Schilddrüsenseite fertig ist, weil jetzt kommt es, dafür gibt es das Neuromonitoring hier oben, um, bevor man auf die andere Seite geht und möglichen Schaden anrichtet, einen beidseitigen, die Operation abbricht. Das Vorgehen ist mittlerweile standardisiert. Vom angloamerikanischen Raum bis zum deutschsprachigen Raum gibt es Leitlinien und die zeigen uns und geben an, mit welcher Intensität wir stimulieren müssen, wie die richtigen Zeitpunkte sind, wo es mögliche Fehlerquellen gibt und wie wir die ausschalten oder darauf reagieren können. Und wann wir dokumentieren sollen, welches Signal. Und wie ich Ihnen schon gesagt habe, das ist eine der häufigsten Klageursachen, die häufigste Ursache auf jeden Fall in der Schilddrüsenchirurgie. Diese Dokumentation ist immens wichtig. Ganz wichtig ist, dass man einen Strategiewechsel macht, wenn ein Signalverlust vorliegt. Und wichtig ist auch zu wissen, dass es keine signifikante Senkung an der Pareseraten gibt, wenn man das Neuromonitoring verwendet. Nur die beidseitige Parese kann verhindert werden und darum ist es routinemäßig in sämtlichen Leitlinien nicht gefordert, das einzusetzen. Ein kurzer Ausblick noch, was gibt es für Baustellen oder was können wir uns erwarten in den nächsten Jahren? Es gibt noch immer 10-30% falsch positive Ergebnisse hier. Sprich, das Neuromonitoring sagt uns, es gibt einen Signalausfall und man beendet die Operation und postoperativ sieht man, dass der Nerv nicht geschädigt ist, dass man also vollkommen umsonst aufgehört hat. Hier gibt es noch reichlich Spielraum für Verbesserungen. Die kontinuierliche Vagusstimulation hat immer bessere Algorithmen, die uns während der Operation online sagt, wie stark ist der Nerv bedroht oder geschädigt durch unser Vorgehen. Man kann möglicherweise, auch wenn der Nerv noch intakt ist, intraoperativ erkennen, dass er aufgrund einer möglichen Schwellung postoperativ ein Problem entwickeln könnte. Da werden die Algorithmen laufend verbessert und man ist dabei, Rescue-Manöver für Nerven zu entwickeln. Ich habe einen Signalausfall. Wie reagiere ich jetzt darauf, um den Nerven zu bewahren oder die Wiederherstellung der Funktion zu beschleunigen? Und ganz am Ende darf nicht verheimlicht werden, dass es von manchen Autoren auch Sicherheitsbedenken gibt. Es gibt in der Literatur 2 publizierte Fälle, die kurzzeitige Asystolien aufgrund der Vagusstimulation beschreiben. Beide sind gut ausgegangen. Mehr als diese 2 Fälle gibt es bisher nicht, das wurde aber an vielen tausenden Patienten angewandt. Wir selber haben keine solche Erfahrungen gemacht, es darf aber nicht verheimlicht werden. Ich freue mich auf spannende Vorträge, wo wir uns den Zielorgan im Becken nähern können. Ich wurde gebeten zu sagen, dass wenn es brennende Fragen gibt, die gleich im Anschluss an die Vorträge sehr gerne gestellt werden können. Prinzipiell ist vorgesehen, am Ende von der Sitzung eine Diskussionsrunde zu machen, wo wir am Ende vielleicht alle Themen gemeinsam diskutieren können und Fragen beantworten können. Vielen herzlichen Dank.